Gesundes Südtirol. Die Radio Tirol Gesundheitspraxis mit Dr. Christian Thuile.
Gerade unsere Füße, die hätten sich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, denn sie tragen uns ja tatsächlich durch das ganze Leben.
Fangen wir mit dem schon ziemlich gewaltigen Aufbau an.
Sie bestehen aus 26 Knochen. Das ist, wenn man es zusammennimmt, jetzt ein Viertel aller Knochen im menschlichen Körper. Dazu 33 Gelenke und über 100 Bänder und Sehnen. Mhm. Und das finden wir in keinem anderen Teil unseres Körpers. Und genauso verhält sich das auch mit den Nervenendigungen. Allein an einem Fuß haben wir über 8000 Nerven, die dort enden. Und kein Wunder, dass wir unsere Füße manchmal auch riechen können, denn sie besitzen über 90.000 Schweißdrüsen. Und jeder unserer Füße produziert bis zu einem halben Liter Feuchtigkeit und Flüssigkeit pro Tag.
Und wie wichtig unsere Füße sind, erkennen wir ja auch am Gewicht, das sie ständig stemmen.
Bei jedem Schritt haben sie ungefähr das 1,5-fache ihres Körpersgewicht auf einem Fuß lassen. Mhm. Wenn sie laufen, dann erhöht sich dieses Gewicht sogar auf das 4- bis 6-fache. An einem normalen Tag lastet also auf ihren Füßen insgesamt die Kraft von 13.000 Kilo. Und das entspricht ungefähr dem Gewicht von 2 afrikanischen Elefanten.
Und ganz normal zu gehen, ist auch ein Kraftakt für unsere Muskeln. Für einen einzigen Schritt braucht es
weit über 200 Muskeln. Das bedeutet immerhin ein Drittel aller Muskeln unseres Körpers. Und wenn wir schon beim Gehen sind, dann sollten wir uns das auch einmal vor Augen führen, wie viel wir Kilometer mit unseren Füßen durchschnittlich im Leben zurücklegen. Mhm. Das sind ungefähr 160.000 Kilometer. Das bedeutet ungefähr 4-mal um die ganze Erde.
Ja, und bei so einem Pensum kann man sich auch gut vorstellen, dass nicht immer alles rund läuft.
Es ist ja so, dass 75% von uns irgendwann ein ernsthaftes Problem mit ihren Füßen bekommen. Dabei denke ich natürlich an Veränderungen an den Füßen selbst, wie zum Beispiel einer Hammerzehe, einem Ballenzeh, Spreizfüßen, aber auch Gicht, die Arthrose oder Rheuma zählt man da dazu. Und Frauen, die betrifft es 4-mal häufiger als uns Männer.
Und ein sogenannter Spreizfuß kommt am häufigsten vor. Der wird aber meist total unterschätzt.
Dabei gibt einfach unser Fußgewölbe nach und der Vorfuß, der wird breiter. Das macht am Anfang meistens überhaupt keine Probleme und es fällt uns nicht einmal auf wahrscheinlich. Mhm. Wenn wir das aber über viele Jahre nicht beachten, dann kann es zu großen Problemen kommen. Schmerzen im Alltag bei jeder Bewegung des Fußes. Und diese Spreizfüße, die führen dann natürlich auch zu Fehlbelastungen und damit zu einer Hornhautbildung. Und das kann wiederum sehr schmerzhaft werden.
Ja, die meisten gehen damit eben erst zum Arzt, wenn es wirklich nicht mehr zum Aushalten ist. Dabei könnte und sollte man vorher was tun. Die ersten Anzeichen für so einen Spreizfuß merken wir beim Schuhe anprobieren, sagen Sie.
Es wird Ihnen auffallen, dass Sie plötzlich eine größere Schuhnummer haben, dass sie breitere Füße haben und in gewisse Schuhe nicht mehr hineinpassen. Mhm. Und dann müssen bei Ihnen die Alarmglocken läuten. Dann sollten Sie das einfach einmal Ihrem Orthopäden zeigen.
Und das kennen viele, eingewachsene Nägel. Und die könnten unter Umständen sogar zur richtigen Gefahr für unsere Gesundheit werden.
Ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass das ja höllisch wehtun kann, könnten sich Bakterien ansammeln und das Nagelbett entzünden. Und wenn das Nagelbett entzündet ist, dann verlieren wir meistens eben den Zehennagel. Dann ist der Zeh ohne Schutz. Das tut erstens wieder weh und kann zweitens eine ganz, ganz gefährliche Eintrittspforte sein für Bakterien bis hin zur Blutvergiftung. Und dass das nicht selten ist mit dem eingewachsenen Nagel, da haben Sie ja vollkommen recht. Das ist mindestens bei 5% der Bevölkerung, dass das einmal jährlich auftritt. Manchmal muss man dann auch chirurgisch eingreifen. Es ist natürlich eine Kleinigkeit, aber es braucht oft eben da den Experten dazu. Mhm. Und es würde sich ganz leicht vermeiden lassen, indem wir unsere Nägel eben nicht zu kurz und zu eng schneiden.
Mhm. Vielen bekannt ist der Ballensee, der Hallux valgus. Dieses Problem am großen Zeh kann mit der Zeit richtig heftig werden.
Diese Veränderungen an unseren Zehen, die entstehen natürlich in der Regel nie von heute auf morgen, sondern entwickeln sich über viele, viele Jahre. Und meistens kommen mehrere Faktoren zusammen, dass sie überhaupt erst entstehen können. Mhm. Eines ist natürlich einmal die Veranlagung, die Gene, weil einfach viele von uns ein schwächeres Bindegewebe haben. Und das bestimmt natürlich auch die Festigkeit der Fußform und damit auch die Stabilität im Bereich der Gelenke und der Zehen. Und der zweite Grund, das sind falsche Schuhe. Und das betrifft Männer wie Frauen, wenn auch vielleicht die Frauen häufiger. Denn die Ursache, das sind zu enge Schuhe und zu spitze Schuhe. Und das haben ja die Männer auch. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Grund, das sind die Schuhe mit den hohen Absätzen. Da sehen wir vor allem, dass die ganze Last auf den Vorfuß übertragen wird und damit auch eine große Gewichtsbelastung für die große Zehe darstellt. Mhm. Und das begünstigt natürlich extrem die Fehlstellung, aber sie tut sie sogar massiv beschleunigen in ihrer Entstehung. Und das ist das eigentliche Problem dabei. Und eine weitere Ursache können orthopädische Probleme sein, wie beispielsweise Plattfüße, Hohlfüße, aber sogar Fehlstellungen im Bereich der Knie und der Hüfte können hier eine Rolle spielen.
Also als Auslöser dafür steht gar nicht das ständige Tragen von falschen Schuhen ganz oben, sondern eben wie so oft die Gene.
Weil einfach viele von uns ein schwächeres Bindegewebe haben und das bestimmt natürlich auch die Festigkeit der Fußform, mhm, und damit auch die Stabilität im Bereich der Gelenke und der Zehen.
Ja, und da kommt einiges zusammen, was Betroffene nach und nach immer mehr stört.
Das Druckgefühl vor allem in den Schuhen selbst. Und manchmal kommt dann noch eine Schwellung dazu. Dann die optische Veränderung, die sich mit der Zeit ergibt. Mhm. Und zwar der große Zeh wandert zunehmend Richtung zweiten Zeh. Und der Ballen steht immer weiter heraus. Und man hat dann fast den Eindruck, als würde der Ballen am großen Zehen so ja, von kirschgroß bis fast golfballgroße Veränderungen einnehmen. Er ist dann rot und brennt und ist entzündlich. Mhm. Und die Schmerzen, die da auftreten, die werden dann immer stärker und immer häufiger. Zunächst spürt man es nur in den zu engen oder spitzen Schuhen. Später dann eben auch, wenn man barfuß geht. Und da ist natürlich schon höchste Alarmstufe angesagt.
Aber am besten lassen wir es gar nicht zum Äußersten kommen.
Eines muss Ihnen klar sein, wenn Sie zu lange warten und der Zeh steht schon schief, dann kann man ihn ohne Operation nicht mehr gerade richten. Mhm. Aber man kann dieses Fortschreiten der Verschiebung des Zehs relativ gut aufhalten. Das Erste, was man machen muss, ist natürlich das Wechseln der Schuhe. Das ist absolut die wichtigste Maßnahme. Man muss flache Schuhe tragen mit einer breiten Zehenbox. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann so oft wie möglich einfach barfuß gehen. Mhm. Etwas, was unseren Füßen generell gut tut. Und dann rate ich Ihnen natürlich hier, den Orthopäden aufzusuchen, wenn es schon eine gröbere Verschiebung ist. Da kann man dann zunächst noch einmal versuchen, mit Einlagen zu arbeiten, aber auch mit Schienen, ganz spezielle Schienen, die den Zeh, den großen Zeh sozusagen wieder ein bisschen nach außen ziehen. Und die Fußgymnastik sollte man in diesem Fall wirklich ernst nehmen und nicht vergessen. Genauso wichtig wie bei anderen Verletzungen unseres Körpers die Physiotherapie. Mhm. Wenn die Schmerzen im Alltag dann einfach nicht mehr erträglich werden, dann bleibt einem oft eben nichts anderes mehr erspart, als hier chirurgisch einzugreifen und es mit einer Operation zu lösen. Dafür gibt es heute ausgezeichnete Verfahren und die haben meist auch eine große Erfolgsrate.
Ja, und Sie sagen, dieser Ballensee hat auch einen kleinen verkannten Bruder.
Den sogenannten Schneiderballen. Mhm. Das ist im Grunde, wenn man so will, dieselbe Abweichung wie beim großen Zeh, nur in diesem Fall eben beim Kleinen. Und der heißt Schneiderballen, weil das früher bei den Schneidern durch den Schneidersitz die übliche Belastungszone war, wo extremer Druck auf die kleine Zehe ausgeübt wurde. Und obwohl das jetzt nicht so krass ausschaut vielleicht wie der Ballensee, muss man diese Situation genauso ernst nehmen. Sollten Sie an so etwas leiden wie einem Schneiderballen, dann ist das auch extrem unfein, schmerzhaft, es brennt, es ist entzündlich, man kann kaum mehr gehen. Deshalb auch hier bitte immer darauf achten, dass man rechtzeitig zum Arzt geht, wenn man Veränderung in diese Richtung bemerkt.
Und jetzt zu einem Problem, von dem die meisten noch nie was gehört haben, zumindest die Bezeichnung Morton-Neurom.
Na, das glaube ich Ihnen, dass Sie das noch nie gehört haben. Es ist auch ein Begriff, der wirklich nicht bekannt ist, aber an den Problemen leiden sehr, sehr viele Leute. Also rund 3-5% bei uns in Südtirol. Und eigentlich ist es nichts anderes als eine schmerzhafte Gewebeverdickung an einem Nerv im Fuß. Und man kann das am besten damit beschreiben, dass die Betroffenen das so beschreiben, sie empfinden es, als wäre Kieselstein in ihrem Schuh. Mhm. Sie ziehen dann die Schuhe aus und wollen den Kieselstein ausleeren, aber es kommt nichts raus. Und wenn das dann immer wieder passiert, dann wird das nicht nur lästig und es behindert das Gehen tatsächlich. Aber dazu kommt eben noch der brennende und der stechende Schmerz, der oft so wie ein elektrischer Schlag empfunden wird. Und das Brennen unten am Fußballen kann dann bis in die Zehenspitzen ausstrahlen. Mhm. Manchmal sagen die Leute auch so, als wäre es eine Art Taubheitsgefühl. Und wenn sie draufgreifen, dann fühlt sich das an, als wäre das Ganze so ein bisschen eingeschlafen. Man empfindet das oft so als eine Art Kribbeln.
Und das betrifft den Mittelfußbereich, also hinter den Zehen. Und woher kommt's?
Auslöser sind häufig zu enge Schuhe. Also die sozusagen die beiden Fußränder zusammendrücken und dadurch den Nerv, der in der Mitte zwischen den einzelnen Knochen durchläuft, na, den quetschen wir dadurch ein. Und das hat natürlich zur Folge, dieser eingeklemmte Nerv funktioniert nicht mehr richtig, der leitet die Impulse nicht mehr richtig weiter und dadurch kommt es eben genau zu diesen Signalen, die der Fuß dann aussendet. Aber da ist jetzt ein bisschen Acht zu geben. Da geht es jetzt nicht nur um die hübschen, modischen Stöckelschuhe, sondern das können ruhig auch Turnschuhe sein, die einfach vom Rand her zu eng sind. Es können Bergschuhe sein, die sind noch viel schlimmer, weil die natürlich viel steifer sind und kaum nachgeben. Dann klarerweise auch sportliche Überlastung, vor allem Sportarten mit einer hohen Stoßbelastung am Vorfuß, wie zum Beispiel das Joggen, einfach das Laufen auf einem harten Untergrund.
Und auch dieses Problem an den Füßen entsteht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum.
Und dann hinterlässt es seine Spuren. Es ist dann sogar oft so, dass dieses typische Taubheitsgefühl und das Kribbeln hauptsächlich beim Sitzen oder beim Liegen oder beim Schlafengehen auftritt.
Und was hilft jetzt beim Morton-Neurom?
Zunächst einmal der Schuhwechsel, ganz konsequent. Dann orthopädische Einlagen. Meistens braucht es Physiotherapie und Fußgymnastik dazu. Aber man kann hier natürlich auch konservativ ärztlich tätig werden, indem man eben genau an die Stelle, wo die Probleme auftreten, Infiltrationen setzt, also Spritzen gibt mit Cortison oder mit Lidocain, das ist ein schmerzstillendes Mittel. Und wenn nichts mehr hilft, dann muss man operieren. Und bei der Operation schaut man halt einfach, dass man die Druckstellen um den Nerv herum ein bisschen aufweitet, sodass der Nerv wieder freie Bahn hat. Und dann hat man echt optimale Chancen, dass sich das Ganze wieder legt und dass er sich wieder gut erholt.
Über das Tarsaltunnelsyndrom wollten wir auch sprechen heute. Das wünscht man auch keinem. Hat das eigentlich was mit dem Karpaltunnelsyndrom zu tun?
Karpaltunnel, das haben wir an der Hand, kennt fast jeder, hat fast jeder schon mal gehört. Der Tarsaltunnel hingegen ist völlig vergessen, obwohl es genauso häufig auftreten kann und vor allem in den Beschwerden dem Karpaltunnel nichts nachsteht. Es wird dabei der Schienbeinnerv im engen Fußkanal unter dem Innenknöchel eingeklemmt und damit ist schon klar, was es auch für Folgen mit sich bringt, nämlich dass es Schmerzen gibt, wie bei jedem eingeklemmten Nerv, dass es brennt, Taubheitsgefühl, Kribbeln auf der Fußsohle bis hin zu Krämpfen hinauf in die Wade. Und die Beschwerden, die verschlimmern sich dann immer, wenn man länger steht, aber auch nachts in Ruhe können sie plötzlich auftreten, wie wenn sie einschießen würden und man wird davon wach.
Und dafür können wir jetzt mal ausnahmsweise meist nichts.
Die häufigsten Auslöser dafür sind eigentlich Fehlstellungen unserer Füße, wenn wir die nicht behandeln, zum Beispiel Knick- oder Senkfüße, Blattfüße, sie erhöhen schon den Druck im Tunnel und natürlich auch Verletzungen wie zum Beispiel Verstauchungen, Knochenbrüche oder aber auch Narbenbildungen in dem Bereich.
Und wie behandeln wir es dann?
Dieses Tarsal-Tunnel-Syndrom ist eine klare Sache, wo man nicht lange warten soll, sondern sobald man da Probleme merkt, die in diese Richtung gehen, sofort zum Orthopäden nachschauen lassen. Auch der Neurologe weiß natürlich, worum es sich dabei handelt. Und dann muss man eben die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Meist sind es Einlagsohlen, also die getragen werden, die relativ gut helfen. Ein entsprechendes Schuhwerk kann man sich auch anfertigen lassen. Und auch hier wird gerne mit der Physiotherapie gearbeitet oder manchmal sogar mit Injektionen in dem Bereich. Mhm. Und natürlich, wenn alles nicht hilft, dann muss man zur OP. Da legt man dann den Nerv schön frei und dann sind die Beschwerden auch wieder weg.
Eine Stressfraktur passiert uns gerade im Sommer öfter, weil wir motivierter sind, Sport zu machen, zu laufen, in die Berge zu gehen. Und da schießen wir manchmal einfach auch übers Ziel hinaus.
Bei einer Stressfraktur ist es nicht ein plötzlicher Knochenbruch, wie man es beim Skifahren zum Beispiel kennt, sondern es handelt sich um einen Ermüdungsbruch im wahrsten Sinn des Wortes. Das heißt, durch die Überbelastung gibt der Knochen nach und es entsteht ein kleiner, feiner Riss, ein Haarriss. Und der kann natürlich zu extremen Problemen beim Gehen, beim Laufen, im Alltag führen.
Und Sie haben da einen ganz guten Vergleich, wie es dazu kommt.
Im Grunde entsteht so eine Ermüdungsfraktur, so ein Stressbruch nach einem Büroklammerprinzip. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Wenn ich so an einer Büroklammer herumbastle und sie aufmache und es so hin und her bewege, dann passiert zunächst einmal gar nichts. Gell? Mhm. Und das ist dann, wenn ich zu oft mit der Büroklammer hin und her mache, irgendwann bricht sie. Und das ist in unserem Körper zu vergleichen. Wenn ich laufen gehe, dann halten unsere Sehnen, unsere Muskeln und unsere Bänder alles sehr gut zusammen. Aber wenn die ermüden, dann geht die ganze Belastung auf die Knochen direkt. Der Grundfehler ist also einfach das zu viel.
Und wie fühlt es sich an, wenn es dann passiert ist?
Es ist zunächst ein schleichender Schmerz, ein Schmerz, der nicht schlagartig entsteht, sondern der baut sich über Tage und Wochen auf. Und er ist natürlich zunächst auch belastungsabhängig. Das heißt, wenn ich Ruhe gebe, wenn ich nichts mache, dann spüre ich fast nichts. Wenn ich Gewicht auf den Fuß gebe, dann natürlich tut es zunächst mal weh. Und wenn ich Sport mache, dann wird es intensiver. Mhm. Wenn dann wieder Ruhe gibt, dann hört es auch wieder langsam auf. Und wenn man dann danach sucht, was die Ursache ist, können die meisten, die davon betroffen sind, punktgenau zeigen, wo der Schmerz liegt. Also man kann mit dem Finger hinfahren und kann ganz genau drauf fahren und es tut dann auch gleich weh, wenn sie fester drücken, höllisch weh. Mhm. Oft sieht man dann noch eine kleine Schwellung um den Bereich herum. Das ist dann schon immer ein Alarmzeichen. Und da muss man sich natürlich dann auch sofort zum Arzt begeben, weil auch eine solche zunächst harmlos klingende Stressfraktur muss richtig behandelt werden.
Mhm. Aber ein Röntgenbild bringt da anfangs interessanterweise mal nichts.
In den ersten 3 bis 4 Wochen, wo so eine Stressfraktur entsteht, ist sie meistens auf den Röntgenbildern nicht zu erkennen, weil der Riss einfach viel zu fein ist. Das Beste in der Untersuchung ist natürlich die Magnetresonanz bei so einem Fall. Natürlich kann man es später dann auch im Röntgenbild erkennen, vor allem dann, wenn der Knochen beginnt zu heilen, weil er da diesen Callus bildet und den sieht man dann. Und der Callus, der ist ja nichts anderes als im Grunde die Narbe, der Kleber, mit dem sich der Knochen selbst wieder heilt.
Ist die Diagnose klar, dann beginnt die Heilung und dafür braucht es wirklich Geduld.
Weil dann muss ich eine konsequente, aber wirklich auch als fanatischer Sportler eine konsequente Pause einlegen. Und zwar kein Joggen, kein langes Stehen, kein schweres Tragen und das von mindestens 2 bis 6 Wochen Dauer. Meist bekommt man dann vom Arzt eine Schiene verschrieben. Die ist ganz, ganz wichtig, weil sie dadurch dann normal auftreten können und der betroffene Knochen im Fuß nicht gebogen wird. Das heißt also, es tut dann nicht mehr weh. Und erst nach 6 Wochen, das muss man auch wissen, ist der Riss dann meist wieder stabil. Und zwar nach 6 Wochen, wo man ihn entdeckt hat. Dann kann man schrittweise die Belastung wieder steigern, aber die wenigsten freuen sich darauf, denn diese zweite Phase der Belastungssteigerung, des Anpassens der Belastung, die dauert wiederum mindestens 5 Wochen. Deswegen für die Sportler einfach wichtig zu wissen, zwar heilt das Ganze viel, viel schneller ab, also in 6 bis 8 Wochen, wenn man so will. Aber für das Lauftraining reicht es frühestens nach 12 Wochen. Viele wollen das immer wieder nicht wahrhaben und beginnen früher. Manchmal haben sie Glück, aber meistens kommt es dann zu Rückfällen und dieser Ermüdungsbruch tritt dann erneut auf.
Und abschließend tun wir unseren Füßen natürlich viel Gutes. Das Einfachste, das Beste, ist auch schon ein paar Mal dabei gewesen, Schuhe aus und so oft es geht barfuß gehen. Dabei stärken wir die Fußmuskulatur, regen die Durchblutung an und tun auch noch etwas fürs Gleichgewicht.
Und natürlich sollte man versuchen, auf unterschiedlichen Untergrund zu laufen. Gras, Sand, feiner Kies, das alles sind Stimulationen für die Nerven auf unserer Fußsohle und tragen dazu bei, dass es unseren Füßen besser geht. Und wer natürlich nicht barfuß herumgehen kann, ist beruflich vor allem nicht immer möglich, soll sich möglichst atmungsaktive Schuhe suchen, weil dadurch einfach ein gutes Fußklima entsteht und weil man weniger schwitzt. Achten Sie auch auf gesunde Materialien bei den Schuhen, denn die Kunststoffschuhe sind meist so, dass sie für unsere Füße ungünstig sind, weil sie eben dazu führen, dass wir mehr schwitzen und dadurch natürlich auch anfälliger werden, zum Beispiel für den gefürchteten Fußpilz.
Und dafür sind unsere Füße auch dankbar, besonders an so heißen Sommertagen.
Ein kühles Fußbad oder ein Wechselbad, die Beine hochlegen, das ist natürlich vor allem bei schweren und warmen Füßen, aber auch bei geschwollenen Füßen eine Hilfe. Das kann man zwischendurch überall machen. Also da braucht man nicht, weiß Gott, was für Geräte oder was Gott, was für Eigenschaften.
Ja, und auch regelmäßig eigene Fußgymnastik zu machen, würde ganz viel bringen.
Natürlich können Sie da auch zu Physiotherapeuten gehen und Physiotherapie machen, immer empfehlenswert, aber Sie können auch viel zu Hause machen. Und das Einfachste zum Beispiel, dass man immer wieder ein bisschen üben sollte, auch damit man beweglich bleibt bis ins hohe Alter, wie das Greifen von Stiften oder Kugeln mit den Zehen, das ist schon einmal eine ganz tolle Übung. Der Igelball, ja, der bietet sich an, einfach drüber rollen, das tut Ihnen gut. Und vor allem hält es Ihre Fußgelenke beweglich und damit beugen Sie Arthrose und Krämpfen vor.
Und regelmäßig sanfte Fußpflege nehmen wir auch mit.
Also das verstehe ich darunter, dass man eben überschüssige Hornhaut vorsichtig entfernt, die Füße eincremt zum Beispiel, auch die Pflege Ihrer Zehennägel. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie sie ja nicht zu kurz schneiden, denn sie können einwachsen und das kann dann sehr, sehr schmerzhaft sein, zu Entzündungen führen. Dann brauchen sie häufig Behandlung, um das wieder in den Griff zu bekommen. Und ich denke, so ein schönes Geschenk hin und wieder wäre auch mal eine professionelle Pediküre, wo Ihr Fuß sozusagen von oben bis unten gesund gepflegt wird.
Ja, und auch ein Geschenk wäre ab und zu mal eine Massage für unsere empfindsamen und wirklich tollen Füße.
Ich sage ganz bewusst dazu, es zählt hier nicht nur die Fußreflexzonenmassage dazu, sondern jede Form im Grunde der Massage oder der Berührung der Füße tut uns gut.
Kann gerne auch der Schatz am Abend auf dem Sofa machen.
Gesundes Südtirol. Die Radio Tirol Gesundheitspraxis. Jeden Dienstag ab 10:30 auf Radio Tirol.